Liebe Freunde, wir beschäftigen uns also mit der Schöpfungsgeschichte und hängen eigentlich noch so ganz am Anfang. Wir haben also recht ausführlich schon das erste Wort, das Bereshit, besprochen, haben uns versucht, also dieses Bild in die Seele zu rufen, das aufgebaut wird durch die Laute. Also das war so eine Art Hülle, eine Art Blase, in der sich etwas abspielt, in der eine innere Regsamkeit stattfindet, die angedeutet wird durch den Laut R, also mit dem R, wo der starke R, diese rollende, drehende Bewegung ist. Das ist immer eine starke innere Seelentätigkeit. Das kann eine sehr verschiedenartige Seelentätigkeit sein. Das kann was mehr Triebhaftes sein, kann sich aber verfeinern bis zum Gedankenmäßigen auch. Aber jedenfalls eine starke innere seelische Regsamkeit. Im E dann den Laut des an sich Haltens, des sich selber Spürens, also es liegt ein gewisses Selbstbewusstsein drinnen in dieser Tätigkeit, im sich Spüren in dieser Tätigkeit. Bereshit, und dann mit dem Sch ein Strömen, ein Strahlen, ein Verfestigen von mir aus auch bis zu einem gewissen Grade, ein stofflich werden, aber noch ein sehr feines stofflich werden. Wir haben davon gesprochen, dass das Sch bei den Hebräern eigentlich die Wärmestofflichkeit ist. Also eigentlich die strömende, die strahlende Wärme ist damit gemeint. Das Strahlende bekommt es dann auch durch das I, das der Laut I unterstützt das dann noch. Und im T der Einschlag des Geistes. Also man könnte sagen, der Funke, der dann das ganze Schöpfungsgeschehen zündet. Das, bis dahin ist Vorbereitung und dann schlägt der zündende Funke ein. Und wir sind dann das letzte Mal auch übergegangen, das zweite Wort, Bara, zu besprechen. Da haben wir wieder dieses B, da haben wir wieder diese innere Regsamkeit mit dem R drinnen. Es ist also in gewisser Weise eine Metamorphose des ersten Wortes oder ein Teil des ersten Wortes von den Bildern, zumindest die hinter dem ersten Wort Bereshit drinnen stecken auch da drinnen. Aber es ist jetzt nur anders vokalisiert. Es ist mit dem A verbunden. Es ist jetzt eine stärkere Öffnung drinnen. Mit dem starken sich öffnen ist auch ein sich offenbaren drinnen. Also es offenbart sich, könnte man sagen, in dieser Hülle eine starke innere Seelentätigkeit. Also die Offenbarung einer inneren Seelentätigkeit. Und dieses zweite Wort Bara, das ist das, was ins Deutsche dann übersetzt wird mit Schufen. Das ist also die eigentliche Schöpfungstätigkeit.
Und fällt mir das Wort Baraba ein?
Ja, Baraba, ja, genau, man barabert, ja.
Kommt das aus dem Jüdischen vielleicht auch?
Möglich, ja. Weiß ich ehrlich gestanden nicht, aber es ist ein gewisser Gleichklang da auf jeden Fall. Das ist richtig. Also was hier auf jeden Fall gemeint ist, ist die innere Seelentätigkeit, die Elohim erleben im Zuge des Schöpfungsprozesses. Es wird also gerade in diesem Wort Schufen nicht geschildert, das äußere Geschehen. Im ersten Wort, das übersetzt wird mit am Anfang, aber die Übersetzung ist wirklich nur insofern gerechtfertigt, dass das erste Wort ist, das da steht und dass das Bild gibt, das beschreibt, was jetzt am Anfang war. In diesem ersten Wort Bereshit steckt aber auch sozusagen ein bisschen schon das äußere Geschehen drin, das Substanzielle, was sich tut mit dem Sch, was in die Materie schießt sozusagen, in die Wärmestofflichkeit, wenn man so will. Wobei wir uns aber immer auch noch klar sein müssen, selbst wenn da von Wärmestofflichkeit jetzt gesprochen wird, ist es noch immer eigentlich das seelische Bild der Wärmestofflichkeit. Denn wir haben gesagt, die ganze Schilderung schildert die Ereignisse in der Astralwelt, also in der Seelenwelt, nicht das äußere Geschehen. Also es geht nicht um äußere sinnliche Wahrnehmungen oder um etwas, was man eben hätte äußerlich sinnlich wahrnehmen können, wenn sinnliche Augen vorhanden gewesen wären, sondern es ist alles geschildert auf der astralischen Ebene, aber doch, das eine ist das Bild unmittelbar des innerlich-seelisch-tätigen, das andere aber ein seelisches Bild dessen, was stofflich wird. Das ist in dem ersten Wort drinnen, im zweiten, in dem Para, schufen, ist jetzt nur die innere seelische Wirksamkeit der Elohim angesprochen. Nicht das, was sozusagen stofflich dabei herauskommt oder was umgearbeitet wird dabei. Also diese starke innere seelische Regsamkeit, die lebt jetzt in diesem zweiten Wort. Und Rudolf Steiner sagt, dass man diese starke innere seelische Regsamkeit auch als eine Art inneres Sinnen, ein Ersinnen auffassen kann. Also das heißt, die Elohim rufen sich jetzt in ihre Seele ein Bild dessen, was sie schaffen wollen. Nur bei so Wesenheiten, wie es die Elohim sind, so hoch erhabenen Wesenheiten, ist es eben so, dass das wirklich zugleich kosmische Realität wird. Allerdings auf seelischer Ebene, also auf astralischer Ebene, aber das, was sie haben, dieses Bild, das sie schaffen, ist sozusagen astralische Realität von kosmischer Dimension. Wenn wir uns was ausdenken und ersinnen, ist das eine kleine astralische Realität in unserem Astralleib, in dem eben da gewisse Formen entstehen. Wenn die Elohim etwas ersinnen, dann sind das seelische Formen von kosmischen Dimensionen. Und in diesem Ersinnen liegt auch drinnen natürlich, dass heraufkommt, alles das, was bereits in früheren Entwicklungsstufen vorhanden war, also was die Elohim ja miterlebt haben, also namentlich auf den früheren planetarischen Entwicklungsstufen. Also man muss sich das so vorstellen, so schildert das auch Rudolf Steiner, stellen Sie sich vor, man wacht in der Früh auf, öffnet die Augen noch nicht, ist also noch ganz im Innenleben sozusagen, noch nicht die Sinne nach außen geöffnet, und jetzt steigen da Erinnerungsbilder auf und man beginnt also diese Erinnerungsbilder weiter zu formen. Aber das ist bereits, man ist bereits wach, also es ist nicht mehr bloß ein Traumzustand, sondern man ist bereits wach, aber hat eben noch nicht die Augen auf die äußere Welt gerichtet. Man erinnert sich an etwas, was etwa am Vortag war, und spinnt das jetzt sozusagen weiter, irgendwie baut das weiter aus. Das ist also in etwa das Erlebnis, das die Elohim da zum Beginn des Schöpfungsprozesses haben. Sie bauen aus ihren Erinnerungen ein seelisches Bild auf und formen es weiter. Also gehen sozusagen den Weg, der da angebahnt ist, weiter und formen das zu einer astralischen Realität von kosmischen Dimensionen. Das steckt also hinter diesem einfachen Wort Para dahinter eigentlich, wenn man es vertieft. Und die Frage ist eben, was ersinnen Sie da jetzt? Was kommt da heraus bei diesem Elohim? Naja, in dem ersten Wort, in dem Bereshit, das also immer übersetzt wird als am Anfang, da haben wir bereits ein Zweifaches drinnen gehabt. Eben einerseits diese innere seelische Erregsamkeit, andererseits das mehr äußerlich wärmestoffliche mit dem Shit, also mit dem zweiten Teil des Wortes. Das Bere ist mehr die innere Tätigkeit und das Shit ist mehr also diese Wärmestofflichkeit. Also ein stofflich äußerliches, wenn man so will, ein äußerlich erscheinendes. Immer alles noch in der Seelenwelt, muss man immer wieder dazu sagen. Aber doch, es ist ein Unterschied, ob ich etwas Innerliches erlebe oder ob es was seelisch-äußerlicheres wird schon. Also diese beiden Sachen haben wir im ersten Wort schon drinnen. Und das verstärkt sich jetzt, diese Trennung in zwei sehr unterschiedliche Weltbereiche. Denn was geht jetzt aus dieser Tätigkeit der Elohim hervor, wenn wir uns die erste Zeile eben noch einmal anhören? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Und in diesen beiden Worten Hashamayim und Haaretz, Hashamayim ist der Himmel, Haaretz die Erde, da kommen jetzt ganz konkret und ganz getrennt nämlich diese beiden unterschiedlichen Weltbereiche jetzt als separate Erscheinungen hervor. In dem Hashamayim, also in dem Himmel, erscheint mehr, nämlich das strahlend nach außen sich Offenbarende, interessanterweise. Jetzt könnte man sagen, also gut, na, ist doch klar, die Erde ist jetzt das Stoffliche und der Himmel ist das Nichtstoffliche. Aber es ist eigentlich gerade umgekehrt. Das strahlend Erscheinende, das nach außen sich Offenbarende, ist der Himmel. Hashamayim. Da ist das wieder drinnen, dieses strahlende, und zwar strahlend nach außen sich offenbarend, ist zunächst Wärmestrahlung. Vom Licht ist noch keine Rede. Licht gibt es zu dem Zeitpunkt nicht. Also man muss sich das also als etwas vorstellen, was Wärme ausstrahlt. Es sind die I auch wieder drinnen, J-I, Hashamayim, mit dem M bekommt es noch was, naja, wie soll man sagen, was bekommt es damit? Was Dichteres eigentlich noch, etwas, wann mache ich, wenn mir was gut schmeckt, wenn ich etwas zu mir nehmen will, aber etwas verkosten will. Also wir beginnen da jetzt dieses strahlende noch konkreter zu spüren fast. Also es ist fast so, wie wenn es mit den Lippen berühren würde, als Bild. Jetzt natürlich war da niemand, der mit Lippen was berühren hätte können. Vielleicht hätte er sich auch die Lippen verbrannt dran. Also das ist jetzt nur ein sehr hilfloser Versuch, das irgendwie zu fassen. Aber es kommt in dem so eine Art Berührung zustande auch. Eine Berührung, wo ich das fast zu schmecken beginne irgendwie. Ist übrigens gar nicht so weit hergeholt, dieser Ausdruck des Schmeckens, denn wenn man von hellsichtigem Erleben, von Imagination spricht, Imagination weist einem immer zunächst auf was Bildhaftes hin. Nur Imagination ist etwas sehr viel Allgemeineres. Es ist nicht nur auf sozusagen auf die Sehsphäre beschränkt. Jetzt nicht die sinnliche Sehsphäre natürlich, aber etwas, was sich damit vergleichen lässt, sondern es geht weiter. Und sehr oft schildert Steiner eben auch durchaus Geschmackseindrücke, so etwas, was vergleichbar ist, Geschmackseindrücken. Naja, es ist nicht weiter verwunderlich, weil in der Seelenwelt die Realität der ganzen Sinneseindrücke, der Sinnesqualitäten, also was dahinter steckt sozusagen, hinter dem Rot, hinter dem Gelb, hinter dem Süß, hinter dem Sauer, das sind ja eigentlich Realitäten in der Seelenwelt. Das ist so der relativ, nicht ganz die dichteste, aber doch eine ziemlich dichte Substanz, könnte man sagen, in der Seelenwelt. Es ist so eine Art Seelenstofflichkeit, wenn man will. Und da sind sehr wohl eben auch die Geschmackserlebnisse in gewisser Weise drinnen. Nur sind sie natürlich dann, wenn man sie im rein seelischen erlebt, anders als das, was wir erleben, wenn wir jetzt ein Schnitzel essen oder irgend sowas. Weil was wir hier erleben mit den Sinnen ist vergleichsweise stumpf. Also es ist dort viel, viel, viel reicher, viel differenzierter. Aber was wir in der Sinneswelt erleben, ist sozusagen so ein letzter abgestorbener Rest davon. Aber dort ist es ganz, ganz intensiv und bildet eigentlich also einen wesentlichen Teil der Seelenstofflichkeit, wenn man so will.
Der Geruch.
Auch der Geruch spielt eine große Rolle, ja, ja.
Wir haben im Sprachgebrauch, der hat einen Riecher.
Ja, absolut. Wobei die hellsichtigen Geruchseindrücke sehr, sehr heikel sind, sagt auch Steiner. Das ist ein sehr, sehr heikles Gebiet. Da kann Höchstes drinnen liegen, kann aber auch Tiefstes Unterstes drinnen liegen. Nicht umsonst verbindet man den Teufel mit dem Schwefelgestank oder so. Also der gibt sich gerade durch den Geruch kund. Also das heißt, wo irgendwas ruchbar wird, in diesem Sinn, da offenbart sich oft die niederen Kräfte sehr stark. Und daher ist das hellsichtige sich einlassen auf Geruchserlebnisse ist immer sehr gewagt. Also da kommt man in der Regel immer in die finsteren Sphären hinein, in die Widersachersphären hinein und kann dann aber oft nicht genau unterscheiden.
Und wenn man nach Feuerrauch riecht?
Dann ist es besser, ja. Ja, doch. Ja, wie gesagt, es liegt Höchstes und Niederstes darin. Also, das ist schon richtig. Also im Weihrauch, vor allem wenn es die richtige Mischung ist, weil es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Weihrauchmischungen auch. Also es gibt welche, die ein bisschen einschläfernd wirken, die hat man früher sehr gerne verwendet, verwendet man teilweise heute noch sehr gern in der Kirche und so. Dann erzeugt man nämlich so, dass die Leute das so nur mit dem Astralischen miterleben und das Ich eigentlich so ein bisschen zum Dösen beginnt. Es gibt aber welche, die viel stärker aufweckend sind. Also wenn Wacholder oder solche Dinge dabei sind, dann hat das eine stärker erweckende Wirkung. Und dann ist es etwas, was durchaus also das geistige Wahrnehmen oder zumindest das geistige Mitfühlen mit dem beispielsweise Altargeschehen ist oder was auch immer es ist, durchaus unterstützen kann. Aber es soll eben heute nicht so sein, dass es das Ich ausschaltet. Früher war das ja die gängige Praxis, also wenn man ins Geistige geht, muss man das Ich ausschalten. Und bei den alten Kulten hatte also der Weihrauch oder mit dem Weihrauch Verwandtes, also durchaus auch den Effekt, dass es sozusagen das Ich eingeschläfert hat, aber die Astralkräfte belebt hat und mit denen konnte man zumindest, sehr stark mitfühlen, miterleben, das ganze geistige Geschehen, auch wenn man es nicht wirklich hellsichtig erlebt hat, aber man konnte sehr stark auf der Gefühlsebene einsteigen. Weil der Weihrauch spricht ja auch sehr stark zur Gefühlsebene, etwas mit der mittleren Ebene zu tun. Aber eben dieses Einschläfern sollte heute nicht mehr sein. Dann fängt es auch schon wieder an zu kippen, die ganze Geschichte. Ja, weil heute alles aufs Bewusstsein, aufs Ich-Bewusstsein gebaut sein muss. Also man kann heute Weihrauch verwenden, wird ja auch verwendet, aber es muss dann auch eine richtige Mischung sein. Also das ist sehr fein. Und man glaubt ja gar nicht, wie viel man gerade über Gerüche die Menschen beeinflussen kann, weil wir Gerüche an sich sehr unbewusst erleben. Nicht, weil es jeder von Ihnen weiß, dass selbst wenn etwas sehr stark riecht, wenn man längere Zeit in dem Raum ist, riecht man es nicht mehr. Man kriegt es nicht mehr bewusst mit. Also am Anfang riecht es sehr stark und dann nach ein paar Minuten ist es weg. Ist es fürs Bewusstsein weg. Also das wirkt dann, aber ist ja alles noch da. Also, aber es geht jetzt nicht mehr ins Bewusstsein. Das wird ins Unterbewusstsein gelenkt und hat dort eine starke seelische Wirkung. Also mit verschiedensten Düften und so kann man sehr, sehr fein Dinge beeinflussen. Das wurde auch immer wieder gemacht, also mit Parfums und solchen Sachen, da kann man alles Mögliche. Die verführerische Wirkung des Parfums kommt nicht von ungefähr, überhaupt wenn es richtig abgestimmt ist. Weil es dann ganz bestimmte, sage ich mal, Instinkte oder bestimmte astralische Kräfte, niedere astralische Kräfte anspricht und anregt und in Bewegung bringt. Und wenn man das geschickt macht, kann man da sehr, sehr stark manipulativ wirken. Wenn man das noch mit anderen Dingen unterstützt, dann passiert das. Ich meine, die Menschen kriegen das klarerweise nicht mit, wie viel bei ihnen ja unbewusst abläuft in Wahrheit. Wir sind ja immer, trotzdem wir im Bewusstsein, Seelenzeitalter sind, ist es ja keineswegs so, dass uns schon sehr, sehr viel bewusst würde. Das meiste ist immer noch unbewusst, was passiert. Und dort sind wir immer der Gefahr der Manipulation ausgesetzt.
Das beschreibt sehr gut der Patrizius Kind im Buch der Parfum.
Ja, genau. Genau, richtig, ja. Richtig. Also das ist ein sehr interessantes Gebiet, aber ein sehr heikles Gebiet in Wahrheit. Und eben, wie gesagt, selbst für den Hellseher ist es also sehr gefährlich, könnte man sagen, in diese Geruchssphäre, bis in diese Geruchssphäre einzudringen. Das ist sehr interessant, dass der Geruchssinn oder die Geruchskräfte von den Elementen her hängt es mit dem Erdelement zusammen, mit dem dichtesten Element. Das ist ganz interessant. Und hat dadurch also eine Verbindung eben zu den astralischen Kräften, die mit der dichtesten Stofflichkeit etwas zu tun haben. Also wir werden da sehr stark und sehr leicht hinuntergeführt in sehr tiefe Regionen. Also darum findet man eigentlich selten so Geruchsschilderungen, Geruchseindrücke. Weil das eben sehr, sehr, sehr heikel ist. Aber eben durchaus Geschmackseindrücke kann man auch finden. Also Geschmackseindrücke geht eben vor allem dann dorthin, auch wo man diese astralische Stofflichkeit wirklich als Stofflichkeit beginnt, sozusagen wahrzunehmen, in ihrer stofflichen Natur. Das, nicht umsonst ist da zum Beispiel das M drin, Hajamayim, mit dem Verkosten irgendwo. Das heißt, ich spüre geradezu diese Substantialität, diese astralische Substantialität allerdings. Und das ist aber der Himmel, das ist nicht die Erde. Noch einmal dazu gesagt, weil man könnte jetzt leicht denken, das deutet doch alles aufs Erdendasein hin, weil der Himmel, das ist das so ganz überirdische und das Stoffliche ist doch da unten. Nein, aber es ist hier jetzt gerade mit dem Hajamayim, mit dem Himmel, sozusagen das ein strahlend sich offenbarendes drinnen, in dem durchaus eine gewisse Stofflichkeit, astralische Stofflichkeit drinnen ist. Allerdings sehr, sehr dünn, also maximal bis zur Wärmestofflichkeit, also etwas ganz, ganz Feines. Und in dem anderen, was entsteht, in dem Haaretz, was also die Erde bedeutet, da ist jetzt diese innere seelische Regsamkeit mit dem R wieder drinnen. Und eine starke Offenbarungskraft ist eigentlich in beiden drinnen, angedeutet durch die A. Im A ist dieses sich öffnen, also da offenbart sich etwas. Aber beim Hajamayim, beim Himmel, nach außen könnte man sagen, beim Haaretz, bei der Erde etwas, was sich innerlich seelisch offenbart, in diese innere Regsamkeit hinein offenbart. Und mit dem Z, mit dem Z am Ende, Zade, heißt der Buchstabe im Hebräischen, kommt eine ziemliche Verfestigung oder so etwas hinein. Z, das ist noch stärker als das Sch. Also da kommt ein schießt stark in die Form hinein, in die Verfestigung hinein irgendwo. Ist zwar noch nicht das feste Erdelement, aber es beginnt sich sehr stark zu formen, irgendetwas. Das deutet sich darin an. Und in dem R da drinnen, in dem Haaretz, da ist also eine starke Erregsamkeit, die man natürlich aber auch jetzt als starke Trieb- oder Begierdenkraft auffassen kann. Denn, also was passiert jetzt? Es ist eigentlich mit dem Hajamayim, ist die feine Seelenstofflichkeit, ich sage bewusst jetzt die feine Seelenstofflichkeit, also was mit dem Stofflichen irgendwo verwandt ist, aber eben das mit dem Feinen, das ist herausgegangen. Und unten mit der Erde bleibt eine zwar sich noch nicht nach außen offenbarende, aber innerlich sehr starke Triebhaftigkeit. Und das wird sozusagen die Grundsubstanz, aus der sich die Erde bildet. Also durch diese Scheidung in Hashamayim und Haaretz gibt es einerseits eine Verfeinerung in feinste Substantialität und eine Verfestigung oder Vergröberung in eine, naja, sagen wir mal, niederere Substantialität. Also mit dem Hashamayim gehen die edelsten Elemente weg, könnte man sagen. Und welche Elemente? Es gibt eigentlich bis jetzt von den Elementen her überhaupt erst das Wärmeelement, sonst gibt es noch nichts. Das Licht ist noch nicht da, nicht einmal das Licht ist da. Vom Klang geht da keine Spur noch, vom Lebensäther keine Spur noch. Also es ist alles Wärmeäther im Grunde. Also wir haben, wenn man es in Worte fassen will, in dieser ersten Zeile eine Schilderung des Wärmeäthers als seelisches Bild. Ein seelisches Bild des Wärmeäthers oder eines Geschehens im Wärmeäther. Aber dieser Wärmeäther scheidet sich eben jetzt in ein feineres Wärmeätherisches, das strahlend nach außen sich offenbart. Das ist das Hashamayim, der Himmel. Und etwas, was sich nach außen noch gar nicht offenbart, sondern sich eigentlich verschließt, aber innerlich eine starke Regsamkeit, aber eine triebhafte Regsamkeit entwickelt. Das ist die Erde, die werdende Erde. Und das ist sozusagen das Ergebnis dessen, was die Elohim zunächst einmal ersinnen. Also wir haben davon gesprochen, in diesem Wort bara schufen ist eigentlich dieses innere Sinnen der Elohim gemeint, also die innere Seelentätigkeit der Elohim. Sie rufen sich einmal aus der Erinnerung herauf alles das, was in der Vergangenheit war, und bauen das jetzt weiter. Also jetzt haben sie sich vor allem nämlich den alten Saturnzustand heraufgerufen mit dem Wärmeelement, das dort tätig war. Noch nichts lebt von der alten Sonnenwelt zum Beispiel da drinnen in Wahrheit. Also das rufen sie sich herauf, aber sie versuchen es jetzt weiter zu treiben, weiter zu schaffen und sie erleben jetzt in ihrer Seele diese beiden sehr unterschiedlichen Erscheinungskomplexe, wenn man so will, Hashamayim, den Himmel und die Erde. Und da könnte man sagen, mit dem Hashamayim ist eigentlich alles gemeint außerhalb der Erde. Also in diesem Hashamayim ist wirklich enthalten die Sonne, da ist enthalten aber die ganze Sternenwelt, im Grunde alles. Also aber aus diesem Sternenhimmel sozusagen, aus diesem seelischen Sternenhimmel, der aber noch gar nicht leuchtet, sondern nur unterschiedlich warm und kalt ist, aus dem fällt jetzt etwas heraus, das den Beginn der Erde ausmacht. Also eine sich in sich verschließende Wärmestofflichkeit, die innerlich von sehr, sehr starker Regsamkeit erfüllt ist. Also diese zwei Dinge ersinnen sozusagen die Elohim. Das ist das Ergebnis ihrer Tätigkeit. Wobei ich erinnern möchte, in diesen Worten, in den Hashamayim und Haaretz, in beiden Worten ist der hebräische Artikel auch dabei, das ist dieses Ha'a. Das wird einfach dem Wort vorangestellt, unmittelbar, ohne Trennung, sondern das wird dann zusammengeschrieben. Also ohne Artikel hieß es Shamayim und Aretz. Aber so heißt Ha-Aretz bzw. Ha-Shamayim. Aber jetzt haben wir schon einen großen Sprung gemacht. Im Grunde, weil jetzt müssen wir uns vertiefen in diese Wesenheiten selber, die das Ganze bewirken, also in die Elohim. Wir haben das letzte Mal im letzten Vortrag schon ein bisschen begonnen, uns ein Bild von den Elohim zu machen, so wie es die hebräischen Eingeweihten halt hier in die Sprache hineingelegt haben. Wir versuchen ja die Bilder jetzt herauszuholen aus dem, was die hebräischen Eingeweihten da hineingeheimnist haben, wenn man so will. Weil das war eben ihre große Kunst offenbar, dass sie es geschafft haben, also wirklich die Bilder, die der Hellseher erlebt, in die Sprache hineinzugießen und dass man sie im Sprechen, im Hören wieder lebendig machen kann. Auch wenn man selber nicht hellsichtig ist. Und das versuchen wir ja jetzt auch, uns irgendwie lebendig zu machen. Also mit dem einfachen Hören, das haben wir schon gemerkt, geht's nicht, auch wenn wir selber sprechen, geht's nicht gleich. Also wir müssen schon ein bisschen analytischer vorgehen. Nur man muss ja aufpassen, dass man nicht zu sehr dann Bilder konstruiert. Sondern man muss wirklich versuchen, diese Formkräfte einfach der Sprache nachzuerleben, mitzuerleben. Dann entstehen gewisse Bilder und die könnten natürlich für alles Mögliche tauglich sein. Das ist aber typisch für Imaginationen. Also Imaginationen sind zunächst erstens sehr vage und man weiß gar nicht, auf was sie sich beziehen. Das ist immer das Problem, wenn nur Hellsichtigkeit da ist, ohne dass Inspiration dazukommt. Ohne Inspiration kann man mit den Bildern gar nichts anfangen. Wenn ich da die Kugel schildere und da regt sich was und dann strahlt was, es könnte alles Mögliche sein. Wird niemand darauf kommen, dass das um die Schöpfungsgeschichte geht. Also da muss Inspiration dazu kommen. Also welches Bild haben sich die hebräischen Eingeweihten von den Elohim gemacht und ihnen darum diesen Namen gegeben? Das Wort Elohim, also bedeutet erstens einmal im Hebräischen die Mehrzahl. Das wissen wir, dass es wir eine Gemeinschaft von 7 Elohim haben, dass es also nicht der eine Gott ist, sondern zunächst einmal eine Gemeinschaft von 7 Elohim. Und dieser Name Elohim, abgeleitet von Eloah als Einzahl, das beginnt jetzt von den Lauten her mit einem Ä, mit einem E, also A-E eigentlich, also der Verschmelzung dieser beiden Vokale A-E. Daher ist eigentlich die deutsche Umschreibung Elohim, die man ja normalerweise mit E schreibt, im Grunde gar nicht vollständig korrekt. Weil sie gibt dann nur den einen Vokalcharakter her, aber es ist eigentlich dieser Doppelcharakter A-E drinnen. Und das hat eine besondere Bedeutung, weil wenn nur das E betont wäre, was würde das heißen? Dann wird sehr stark betont das Selbsterleben, das Selbstbewusstsein der Elohim, aber gar nicht erwähnt wird dieses sich öffnen, sich offenbaren. Also in diesem E ist eigentlich sehr, sehr schön darin die Mischung zwischen einerseits ich öffne mich, ich offenbare mich, andererseits im E spüre ich mich, aber es ist also beides drinnen, sie vereinen beides. Weil wenn sie nur das E spüren würden, dann könnten sie nie Erschöpfung hervorbringen. Dazu müssen sie sich auch öffnen, sich offenbaren. Es muss etwas herauskommen sozusagen, im E verschließe ich mich nämlich gerade. Da baue ich so einen Gartenzaun, hinter dem ich vielleicht vorschaue, aber über den ich nicht hinausgehe. Also bis in solche Kleinigkeiten sagt die Sprache, sagen die Laute etwas aus. Und es ist nicht egal, wie ich das übersetze. Es ist interessant danach zum Beispiel auch zu untersuchen, wie schaut jetzt der Gottesname in verschiedenen verwandten Völkern aus. Also aus dem Eloah kommt auch Allah letztlich. Da ist also viel stärker das sich offenbaren betont, weniger dieser Selbstbewusstseinscharakter. Also viel stärker dieses einfach sich naiv öffnen, wenn man so will. Und da strömt es jetzt heraus irgendwie. Bei den Elohim ist so eine Mittelstellung. Dann kommt das L. Das L, das ist also im dritten Wort das zweite Zeichen, dieses komische, wie ein Siebener schaut es fast aus. Im L, 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 das L ist eigentlich der lebendigste Konsonant, könnte man sagen. Da muss die Zunge ganz beweglich sein. Nicht das Meidlinger L, ganz schwer liegt, dann ist mit der Schöpfung ist dann nicht sehr lebendig. Das ist am Ende der Schöpfung. Also im Meidling hat die Schöpfung nicht begonnen. Nichts gegen die Meidlinger. Ist halt eh mehr türkisch dort als. Gut. Also etwas sehr Lebendiges. L ist immer so der Laut, Steiner sagt, das aufquellende Leben gibt sich darin kund. Also da sprudelt es ganz lebendig heraus in der Sprachgestaltung. Also aus der Quelle laufen schnelle, lispend, lallend, quellend, schwellend, Welle auf Welle. Gleich dem Leben, gleich des Lichtes voller Helle, wie der Liebe stiller Fülle. Eil zum Flusse, fällt zu Tale, grollend, rollend, sprudelnd labt sie Land und Leute, will ins volle Meer zerfließen, Well an Welle, Wald gewaltig, löst sich schließlich, quillt als Wolke auf ins All. Dann wieder wird's ganz fein zum Schluss. Also sehr lebendig, vom ganz Schnellen bis zum Mächtigen. Ist für einen Künstler sehr wichtig, dieser L-Laut, dass diese innere Beweglichkeit dadurch geschult wird. Also eine starke innere, lebendige Beweglichkeit ist da drinnen in diesen Elohim. O, Elohim, ein O, wird es mit O vokalisiert. Und weil das O, wir wissen ja, die Vokale werden ja nur durch die Punkte angedeutet. Also die werden nicht als eigener Buchstabe geschrieben, sondern wird durch die Punkte angedeutet. Und diese Vokalisierung ist ja vielfach so bei den Hebräern, dass sie dann sehr unterschiedlich oft gebraucht wird. Also dieselben Buchstaben eigentlich, aber dann wird es irgendwann einmal anders vokalisiert und kriegt dadurch eine ganz andere seelische Nuance. Weil was drücken die Vokale aus in der Sprache? Mehr dieses innere seelische Erleben. Die Bilder, die machen die Konsonanten, aber was ich dabei innerlich seelisch erlebe, spüre, das geben die Vokale. Also ich kann ein Bild haben, wenn ich es unterschiedlich vokalisiere, dann erlebe ich Unterschiedliches. Wenn ich es nach O vokalisiere, im O ist dieser Sympathielaut, dieses Umfassen wollen, dieses sich verbinden wollen, etwa sich liebevoll verbinden wollen, wenn man so will. Also da ist eine Lebendigkeit drinnen, die sich aber sehr liebevoll, möchte man sagen, verbinden möchte, die mit etwas sehr Liebevollem verbunden ist. Ja, wenn wir mal nur die Stammsilbe hernehmen, also Eloa, also von der Einzahl her, jetzt einmal greift man so einen Elohim sozusagen heraus. Im H, was ist im H drinnen? Bei uns ist das der Atem, im Atemstrom, und was trägt der Atem? Es trägt das Gefühlsmäßige, es trägt überhaupt das Seelische. Also im Atem erleben wir am stärksten das Seelische. Was später heißt ja dann auch, und Gott blies Adam, den Lebendigen, Odem in die Nase, und er war ein beseeltes Wesen dadurch. Also der Atem beseelt uns eigentlich. Also es ist auch ein etwas Beseeltes drinnen. Also wenn man es, versuchen wir das jetzt zu einem Gesamtbild zu bekommen. Wobei dieses Bild jetzt Das ist auch interessant, wenn man es vergleicht mit dem vorher, mit dem Bara oder auch mit dem Bereshit. Das war ein sehr deutliches äußeres Bild. Bekommen wir so ein Bild, das man sich so äußerlich vorstellen kann, aus dem, was wir da bei den Elohim besprochen haben? Eigentlich aufquellendes Leben ist drinnen. Ja, wie schaut das? Ja, es sprudelt irgendwo. Also gut, vielleicht da kann man sich eine Quelle noch vorstellen irgendwie. Aber das ist vielleicht noch das Konkreteste. Aber der beseelte Atem, Lufthauch, der hin und her geht oder so. Also es ist so eine ganz konkrete Form, will sich nicht bilden. Es ist mehr ein inneres, seelisches Erleben, fast auf das uns dieses Wort hinweist. Das ist also viel inniger eigentlich als dieses Bereshit zum Beispiel oder auch das Bara. Es ist so, eher könnte man sagen, es gibt uns eine gewisse Vorstellung vom inneren, seelischen Charakter dieser Elohim. Also etwas, was sich selbstbewusst offenbart in dem A-E. Es offenbart sich, hat aber Selbstbewusstsein, dabei spürt sich ein selbstbewusstes, lebendiges sich offenbaren, weil das L ist ja drinnen. Und das Ganze getragen vom beseelten Atem, könnte man sagen, also vom beseelten. Also ich habe mir es jetzt so aufgeschrieben als Schlagsatz, im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbaren, das im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbarende, liebevolle Gefühl aufquellenden Lebens. Nicht, das O haben wir ja auch noch drinnen gehabt, den Sympathielaut, also das ist dieses Liebevolle drin. Das im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbarende, liebevolle Gefühl aufquellenden Lebens. Also es ist eben im beseelten, im Atem zeigt sich das Ganze, im Atemstrom muss man sich natürlich jetzt sehr, sehr im übertragenen Sinn vorstellen, weil das ja alles Bilder sind oder Erlebnisse in der Seelenwelt, also da atmet nicht wirklich irgendjemand, aber es ist ein Strömen, ein beseeltes Strömen, das also von so Innerem getragen ist. Aber diese Seele, die mit dem Atem geht, ist eigentlich immer so eine Offenbarung auch des Inneren. Im Atemstrom offenbaren wir unser seelisch Inneres irgendwo, indem wir es hinaustragen. Und besonders dann, wenn wir es in die Sprache hineintragen, die ja ohne Atem auch nicht funktioniert. Also in der Sprache tragen wir das dann auch hinein. Aber die Voraussetzung ist also dieser beseelte Atem. Also diese Elohim sind also etwas, die sich selbstbewusst dadurch offenbaren, dass sie so dieses liebevolle Gefühl aufquellenden Lebens aus sich herausströmen lassen. Also etwas sehr Lebendiges aus sich herausströmen lassen. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Wir werden dann später sehen, dass es ja eben auch andere Gottesnamen gibt, gerade im Hebräischen auch. Elohim ist ja nur eine der Bezeichnungen. Und bei den anderen kommt wieder ein ganz anderer Aspekt heraus. Also gerade bei diesen Elohim hat es jetzt auch so was sehr, sehr Luftiges, interessanterweise, etwas nicht Konturiertes. Weil so eine äußere Form bringen wir aus dem eigentlich gar nicht zusammen. Das ist nämlich insofern interessant, weil doch die Elohim gerade die Geister der Form sind. Und die erscheinen uns jetzt selber aber so ganz und gar nicht, zumindest soweit sie hier aus dem Wort sich als Bild ergeben, gar nicht so formenhaft, sondern sehr viel inniger, innerlicher. Aber dass sie Geister der Form sind, liegt eben auch weniger daran, dass sie selber so konturierte Formen haben, sondern die Formen hat eben alles das, was sie erschaffen dann. Dort stecken die Formen drinnen, nicht in ihnen selber, zumindest nicht als äußere Formen, sondern das ist alles, kommt aus dem inneren Seelischen heraus. Dort ist es noch ganz lebendig tätig, und indem sie es sozusagen jetzt ausatmen, also im beseelten Atem, in diesem Schöpfungsatem, wenn man so will, ausatmen, dann entsteht es draußen aber als sehr konkrete Formen, als sich immer mehr verdichtende Formen. Jetzt stehen wir immer noch ganz am Anfang des Prozesses, also bis jetzt sind es nur Wärmeströmungen, die sich beginnen zu verdichten, aber es wird dann später immer dichter, die ganze Sache. Aber es ist etwas, was aus ihrem Inneren so strömt, wie bei uns der Atem herausströmt. Also man könnte sich fast so vorstellen, wie wenn wir ausatmen, und im Ausatmen entstehen da draußen Formen, und die werden selbstständig und bleiben liegen in der Welt draußen. Ein bisschen ist es ja sogar so, namentlich wenn wir sprechen. Wenn wir sprechen, formen wir der Atemluft Gestalten ein. Die sind ganz flüchtige, die sogenannten Luftlautformen, die sind ja von Johanna Zinke, vor einer Anthroposophin, hat da so wunderschöne Fotos davon gemacht, und gibt es einen sehr schönen Bildband dazu, also teilweise mit den Originalfotos, teilweise mit Versuchen, wo man das nachvollzogen hat dann. Das sind sehr charakteristische Formen. Sie sind natürlich sehr schwer zu fassen, weil sie sofort wieder verwehen. Man kann sie, am einfachsten kann man sie beobachten, wenn man in der kalten Luft, wenn man spricht, wenn der Hauch herauskommt. Naja, fällt einem halt zunächst nicht auf, dass da ist halt irgendeine Turbulenz da draußen. Aber wenn man sie genauer aufmerksamer beobachtet und vor allem fotografisch festhält, sieht man, dass jeder Laut eine typische Form hat. Und die ist durchaus reproduzierbar. Natürlich mit kleinen Verschiebungen. Wenn es der eine Sprecher sagt, ist es ein bisschen anders als der andere, aber man erkennt sehr deutlich, welcher Laut es eigentlich ist. Weil die Grundcharakteristik bleibt immer gleich. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob es eine Zehntelsekunde, nachdem ich es gesprochen habe, Fotografie, oder eine Hundertstelsekunde danach, weil sich die Form ja entwickelt. Sie entwickelt sich, erreicht ihren Höhepunkt und dann verweht sie wieder. Also muss ich auch zum richtigen Zeitpunkt erwischen. Es ist also keine starre, sondern eine lebendige Form, die entsteht. Und so im übertragenen Sinne müssen wir uns diese Schöpfungstätigkeit der Elohim auch vorstellen. Also aus ihrem Inneren strömt etwas heraus, das jetzt im Herausströmen gewisse Formen annimmt. Und nur ist es da so, dass diese Formen dann nicht mehr ganz verwehen, sondern die bleiben bestehen. Unsere schöpferische Kraft ist halt zu klein, um diesen Formen dauerhafte Gestalt zu geben. Aber bei den Elohim ist es in gewisser Weise so, dass diese Formen bleibend werden. Also deshalb heißen sie Geister der Form, weil sie das besonders gut können. Aber nicht, weil sie selber irgendwie geformt sind, dass man sagt, aha, jetzt lasst euch abzeichnen. Man kann nur eigentlich innerlich erleben, welche Seelenstimmung in ihnen herrscht. Das haben die Hebräer eben versucht einzufangen mit dem Wort Elohim. Wir haben also diese Gemeinschaft der sieben Elohim. Und jeder dieser sieben Elohim bringt jetzt zu dem ganzen Schöpfungswerk seine besonderen Fähigkeiten mit. Also es ist so, dass einer dieser Elohim alleine nicht fähig wäre, diese ganze Schöpfung hervorzubringen, sondern sie müssen alle sieben zusammenwirken. Sind also sozusagen ein bisschen spezialisiert alle irgendwo, und jeder bringt was Besonderes mit, um dieses Schöpfungswerk zustande zu bringen. Und diese Elohim, wenn man so will, wenn man es jetzt vergleicht mit der menschlichen Tätigkeit, haben sich jetzt ein gewisses Ziel gesetzt, auch was sie mit dieser dieser Schöpfung bewirken wollen, was diese Schöpfung werden soll. Und das Ziel dieser Schöpfung, ja eigentlich ergibt sich das fast mit zwingender Notwendigkeit. Sie wollen ein äußeres Bild ihrer eigenen inneren Wesenheit in die Welt hineinsetzen. Was anderes ist eigentlich gar nicht möglich. Indem sie ihr Innerstes hinausströmen lassen, kann das, was dann draußen gegenständlich, unter Anführungszeichen, erscheint, eigentlich nur das äußere Bild dessen sein, was aus ihnen herauskommt. Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein. Also das, was da draußen entsteht, ist ein Bild, ein nach außen sich offenbarendes Bild der Wesenheit dieser Elohim, aber aller sieben gemeinsam. Also nicht jedes Einzelnen für sich, sondern in allem, was sie da schaffen, bei allem, was sie schaffen, sind sie gemeinsam beteiligt. Also das, was sie als etwas ganz Neues in die Welt setzen, ist sozusagen ein Bild, das es vorher noch nie irgendwo gab. Es gab noch nie irgendwo ein Bild, in dem sich die gemeinsame Wesenheit dieser sieben Elohim ausdrückt. In dem das sozusagen, was bei ihnen auf sieben verteilt ist, in einem gemeinsamen Bild sich zeigt. Und wer ist denn jetzt ganz konkret dieses Bild? Wir sind es. Wir sind es. Der ganze Rest rundherum sind nicht die nötigen Ingredienzien. Aber eigentlich geht es darum, ein Wesen zu schaffen, das das Abbild der gemeinsamen Wesenheit der sieben Elohim ist. Und das ist der Mensch. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde der Götter. Durchaus der Mehrzahl, aber er ist als ein Bild geschaffen. Das heißt, wo sich das Gemeinsame dieser sieben Elohim in einer Gestalt vereinigt. Das ist das Ziel, das sie sich setzen. Sie wollen ein Wesen schaffen, das in dem sich vereinigt das Bild ihrer Wesenheit, dieser sieben Elohim, der Wesenheit dieser sieben Elohim. Und wenn sie jetzt schaffen wollen, dieses gemeinsame Bild ihrer Wesenheit, was sollte sich im Charakter dieses Bildes aussprechen? Und das betrifft jetzt uns, weil dieses Bild sind wir. Also wir sind diese Bildvorstellung, die sich die Elohim jetzt in ihrer Schöpfertätigkeit als Ziel gesetzt haben, das sind wir. Wir sollen ein Bild der sieben Elohim sein. Und wenn die sieben Elohim sich uns jetzt zumindest nach dem Wort hier Elohim ergeben haben als das im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbarende, liebevolle Gefühl aufquellenden Lebens, das ist das, was in der Gemeinschaft dieser sieben Elohim lebt. Das lebt da drin. Und das sollte eigentlich auch in uns aufleben. Sonst sind wir kein vollständiges oder richtiges Abbild dieser Wesen. Sie wollen also ein Wesen schaffen, das sich im liebevollen Gefühl aufquellenden Lebens selbstbewusst im beseelten Atem offenbart. Das sind wir. Oder sollten wir sein, oder? Ist halt an vielen Ecken noch nicht so ganz vollkommen, aber gibt uns also zugleich also ein bisschen einen Hinweis darauf, also wohin die menschliche Entwicklung gehen soll nach dem Willen der Elohim. Die Frage ist, was gewinnen die Elohim dadurch? Die Elohim, indem sie diese Schöpfertätigkeit ausüben, entwickeln sich ja auch weiter dadurch. Ja, im Grunde ist das ein allgemeines Prinzip, die geistige Entwicklung überhaupt findet dadurch statt, dass man die Schöpferkräfte, die kleinen oder die großen, in Wirksamkeit bringt. Auch wir entwickeln uns eigentlich in Wahrheit dadurch weiter, dass wir schöpferisch tätig sind. Also gerade dort, wo wir schöpferisch tätig sind, das heißt, wo wir aus dem Geistigen heraus Neues erschaffen, dort entwickeln wir uns weiter. Wenn man nur irgendwas routinemäßig das Althergebrachte immer wieder machen, ist damit noch keine besondere geistige Entwicklung verbunden. Also erst in Wahrheit, erst dort, wo wir selber schöpferisch tätig werden, entwickeln wir uns weiter. Im ganz Kleinen tun wir das auch. Das ist halt bei uns alles noch sehr, sehr winzig. Bei den Elohim ist das riesengroß. Und was sie dadurch erreichen, dass ihr Bild im Menschen, ihr Bild erschaffen, aber ihr gemeinsames Bild erschaffen, passiert Folgendes. Es passiert nämlich das, dass diese Elohim in einer gewissen Weise, diese sieben Elohim, in gewisser Weise mehr und mehr auch zu einem Wesen zusammenwachsen oder zumindest zu einem Wesen, das ein wirkliches gemeinsames Bewusstsein hat, so dass man sich am Ende der Schöpfung, das ist sozusagen das Endergebnis, wenn die Elohim ruhen am siebenten Tag, dann haben sie dadurch Folgendes erreicht, dass sie wirklich ein gemeinsames Bewusstsein sich erworben haben. Vorher waren es sieben Elohim nebeneinander, die sich halt zusammengetan haben, um den Menschen zu schaffen, aber am Ende der Schöpfung haben sie ein gemeinsames, höheres Bewusstsein entwickelt, als sie vorher hatten. Das heißt, es ist so etwas wie eine gemeinsame Wesenheit entstanden aus diesen sieben Elohim. Das heißt nicht, dass jeder für sich ausgelöscht ist, aber sie sind als etwas Höheres vorhanden, wenn sie in dieser Gemeinsamkeit auftreten. Und das ist aber in der Form erst möglich am Ende der Schöpfung. Dazu braucht es also das, was sie gelernt haben, sozusagen in diesem Schöpfungsprozess. Dadurch wachsen sie zusammen. Und das ist jetzt das Interessante, wenn man sich die sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte anschaut. Es ist ja so, dass es also dieses Sechstagewerk gibt und gleich unmittelbar, scheinbar, wird jetzt noch einmal die Schöpfungsgeschichte erzählt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde schon wieder. Hat er doch gerade. Braucht man nur nachlesen. Also Genesis 2,4, glaube ich, jetzt geht die ganze Geschichte scheinbar wieder von vorn los. Und da kommt dann erst die Geschichte mit dem Adam, den er den lebendigen Odem einblies. Und so Adam kommt zwar schon in der ersten Schöpfungsgeschichte auch vor, aber nicht das mit dem Odem einblasen und nicht das mit dem aus Lehm formen und so. Das kommt alles erst in der zweiten Schöpfungsgeschichte. Aber da sind es jetzt plötzlich nicht mehr die Elohim, die das tun. Da steht plötzlich Jahwe. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Jahwe? Oder Jehova, oder wie immer man ihn nennt. Weil das Interessante ist, dass der Name, dieses Wort Jahwe oder Jehova, das wir halt jetzt versuchen irgendwie auszusprechen, gilt ja gerade den Hebräern als der unaussprechliche Name Gottes. Und es gibt da sehr viel Verwirrung, wie man ihn aussprechen soll, insofern als er immer wieder sehr unterschiedlich vokalisiert wurde. Jahwe und Jehova sind nur zwei unterschiedliche Vokalisierungen zum Beispiel. Weil was sind die Konsonanten drinnen? Es fängt mit einem J an, dann kommt ein H, ein He, hebräisch, dann ein W, ein Waf, und dann noch einmal ein He. Das sind die vier Konsonanten. Also ein Tetragramm, das berühmte Tetragramm. Also der Jahwe-Name wird immer als dieses Tetragramm geschrieben. Aber wie vokalisiere ich es? Das ist jetzt die Frage. Ich kann es als Jahwe, wenn man es im Deutschen jetzt ausspricht, wird es meistens als Jahwe vokalisiert. Also das heißt, da kommt dann zuerst der A und hinten wird es mit E vokalisiert. Ich kann es aber genauso gut Jehova lesen. Da vokalisiere ich das erste mit E, also das J wird mit einem E vokalisiert, dann wird das He zusätzlich mit einem O vokalisiert, Jehova, und zum Schluss noch vokalisiert mit einem A. Es ist genauso möglich, ist also genauso gleich geschrieben, nur jetzt ein anderer Punkt dann. Das wäre der einzige Unterschied. Und da gibt es also noch x andere Varianten. Teilweise hatte das auch den Sinn, also da Verwirrung darüber aufkommen zu lassen, wie man den Namen wirklich aussprechen soll. Weil es heißt auch immer wieder sozusagen, wenn man ihn wirklich richtig ausspricht, dann hat dieser Name magische Kraft, hat es immer wieder geheißen. Und wenn etwa in Tora-Lesungen, also wenn diese Schöpfungsgeschichte gelesen wird von den Rabbis in der Synagoge, dann wird auch grundsätzlich der Name Jahwes oder Jehovas nicht als solcher ausgesprochen, sondern dort, wo Jahwe steht, also wo dieses Tetragramm steht, wird dem dann gesprochen, der Herr. Oder also im Hebräischen, dann heißt es Adonai, Herr, oder sogar Adonai Elohim, dann heißt es Herr Gott. Aber was hat es jetzt mit diesem Jahwe auf sich? Wir haben ja darüber schon öfter gesprochen. Also wir wissen, Jahwe ist einerseits einer dieser sieben Elohim, der sich also aus dieser Gemeinschaft in gewisser Weise herausgelöst hat und dann seinen Wohnsitz auf dem Mond später angenommen hat. Das ist allerdings erst eine sehr viel spätere Entwicklungsphase, weil jetzt hat sie nicht einmal noch wirklich die Sonne herausgetrennt. Also vom Mond ist noch überhaupt keine Rede. Das dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist. Aber Jahwe ist also zunächst einer dieser sieben Elohim. Aber er ist zugleich auch mehr als nur einer dieser sieben Elohim. Denn in gewisser Weise ist er auch der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins aller sieben Elohim. Das sagt Rudolf Steiner sehr deutlich. Also sozusagen dieses höhere gemeinsame Bewusstsein der Elohim, das repräsentiert Jahwe. Und das drückt sich auch in gewisser Weise in dem Bild aus, dann später Jahwe als diese Mondengottheit, die aber widerspiegelt die Kräfte der Sonnen-Elohim, also der sechs Elohim, die auf der Sonne geblieben sind, die reflektiert er, aber jetzt als ein gemeinsames Bild auf die Erde hinunter, könnte man sagen. Nicht wahr? Weil er vereinigt das, könnte man sozusagen sagen, in einen Lichtstrahl hinein, in einen geistigen Lichtstrahl hinein, was von diesen sechs Sonnen Elohim kommt und was von ihm selber innerlich noch dazu kommt. Das vereinigt sich in dem, was dann zur Erde herunterwirkt und was da dann durch Jahwe herunterwirkt, ist eigentlich dieses Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben Elohim, wobei aber Jahwe eben trotzdem zugleich auch noch eine extra Wesenheit ist als einer dieser sieben Elohim, aber zugleich Träger, der eigentliche Träger des Gemeinschaftsbewusstseins. Also es ist sehr kompliziert, diese Geschichte. Aber das ist das Typische auch in der geistigen Welt, dass man da eben nie so, so wie bei uns im körperlichen Dasein, die Wesenheiten so einfach nebeneinander hinsetzen kann. Im Geistigen durchdringen sich die Dinge sehr, sehr viel stärker. Und man kann separierte Wesen haben einerseits und andererseits sind sie doch in gewisser Weise ein gemeinsames Wesen, weil sie ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln. Das ist für uns sehr, sehr schwer zu verstehen und sehr schwer nachzuvollziehen, aber in Wahrheit ist es bei uns auch nicht anders. Weil wir glauben dann ja, was wir in unserem Seelenleben haben, das sind halt wir aus, Punkt, Schluss. Aber in Wahrheit geistern da unheimlich viele andere geistige Wesen auch herum und schicken zumindest ihre Impulse herein oder erleben sich sogar teilweise in uns. Und wir haben aber das Gesamtbewusstsein von dem allen. Und da ist aber durchaus noch mehr drin als nur wir selber. Da sind alle möglichen Widersachermächte drin, aber auch höhere geistige Wesen. Da wirken die Toten drinnen. Also das ist sehr schwierig zu fassen. Und in alten Zeiten hatten die Menschen davon ein Bewusstsein, konnten aber gerade, weil es so dann herumgewirrt hat von so verschiedensten Wesenheiten, ihr eigenes Ich noch gar nicht erfassen. Weil sie eigentlich in diesem Strom der vielen Wesenheiten sich verloren gefühlt haben, kann man sagen. Also es musste ja zeitlang auch dieses Bewusstsein ausgelöscht werden, dass da eigentlich eine Vielheit von geistigen Wesenheiten mitwirkt, in dem, was wir innerlich erleben, scheinbar innerlich erleben. In Wahrheit ist da die ganze geistige Welt drinnen, also was da wurdelt. Nur wenn wir das so ungeschminkt erleben, so verlieren wir uns drinnen. Also es musste eine Zeit kommen, wo so ein starkes Ego-Bewusstsein zunächst einmal entstanden ist, dass wir uns nur das alles für unsere Welt genommen haben. Langsam muss wieder auftauchen, das Bewusstsein und die Unterscheidungsfähigkeit auch, was ist jetzt wirklich, was bin ich, was ist was anderes, wo ist es jetzt ein gemeinsames, höheres Bewusstsein, an dem ich mitbeteiligt bin. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ist der Christus mitten unter ihnen. Dann entsteht ein höheres Bewusstsein, in dem ein höheres geistiges Wesen hineinwirken kann. Und dazu muss ich mich im Geistigen verbinden, in gewisser Weise ein Gemeinschaftsbewusstsein mit den anderen bilden. In einer sehr rudimentären Form halt noch. Bei den Elohim ist das sehr, sehr viel ausgeprägter. Und gerade dadurch kann dann der Christus hier gerade bei den Elohim, durch diese Gemeinschaft der Elohim hindurchwirken. Also gerade indem dieses Gemeinschaftsbewusstsein bei den Elohim entsteht, gibt das eigentlich dem Christus die Möglichkeit, durch sie zu wirken. Und wir haben ja oft gesagt, dass eigentlich der Christus hinter dieser ganzen Schöpfungstätigkeit in Wahrheit steckt. Die Elohim sind sozusagen nur die äußeren, der Handlanger ist jetzt zu klein ausgedrückt, aber sie könnten nicht diese Schöpfung so hervorbringen, wenn nicht durch sie der Christus wirken würde. Und er kann immer stärker wirken, je mehr es ihnen gelingt, zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein zu kommen. Also auch da gilt, dass wenn die sieben versammelt sind sozusagen, dann, in dem Fall sind es die sieben, dann kann der Christus erst so richtig durch sie wirken. Und das heißt, er kann am Ende dieses Sechstagewerks noch in einer ganz anderen Weise wirken als am Anfang, wo dieses Gemeinschaftsbewusstsein noch nicht ausgebildet ist. Und ganz besonders kann er sich eben dann offenbaren oder zeigen, zunächst im Spiegelbild halt nur durch diesen Jahwe, weil der eben auch der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins ist. Einerseits diese Mondengottheit, dieser eine der Elohim, aber zugleich repräsentiert das Gemeinschaftsbewusstsein. Und darum offenbart sich der Christus zunächst durch Jahwe. Also das alles, was im Alten Testament eben geschildert wird, wie es Rudolf Steiner ja oft schildert. Also das Jahwe sozusagen ist so das Spiegelbild des Christus, das er vorausschickt. Und da kündigt sich jetzt auch wirklich im Namen selber auch das Ich-Prinzip jetzt viel stärker an. In dem Namen Elohim kommt dieses Ich-Prinzip gar nicht so deutlich heraus. Es ist in dem E am Anfang, also in dem AE, da dieses Selbsterleben irgendwo. Aber so ein richtiges Ich wird, also es wird noch nicht angesprochen, sie haben es natürlich, weil das ist bei ihnen ja das unterste Wesensglied sogar, also das ist was sie schon lange in der Vergangenheit entwickelt haben, aber das wird da zunächst noch gar nicht so angesprochen. Ein Symbol für das Ich ist nämlich bei den Hebräern, in der hebräischen Sprache, nämlich gerade dieses J. Ich habe ihnen das, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal gesagt, dieses J gilt auch als der Urkonsonant, könnte man sagen. Also die Hebräer sagen, aus diesem Konsonanten, auch aus dem Schriftzeichen heraus, das ist nur so ein kleines Komma eigentlich, wie so ein Apostroph eigentlich schaut es aus. Ist also das kleinste Zeichen überhaupt, das bescheidenste, aber aus dem seien alle anderen Schriftzeichen entstanden. Und das ist das Symbol für das Ich eigentlich, dieses J. Aus dem Ich heraus entsteht alles. Und im Jahwe-Namen ist das eben drin, weil da ist das J das erste Zeichen. Es ist also ein J und dann ein Hawe, wie auch immer. Also ein J auf jeden Fall am Anfang für das Ich. Und jetzt gibt's noch was Interessantes. Es gibt nämlich eine sehr deutliche Verwandtschaft von den Lauten her zwischen dem Wort Jahwe und dem Wort Ewa. Das sind nämlich genau die gleichen Zeichen, nur die Vokalisierung ist schon wieder mal ein bisschen anders. Es fehlt nur das J am Anfang. Aber Ewa geschrieben ist ein H, also das He, dann das Wav, das W und wieder ein H, ein He, also dieses hebräische He. He, Wav, He, so wird Eva geschrieben. Und wenn ich noch das J davor setze, ist es Jahwe. Das ist auch wieder nicht ganz zufällig. Da weist dann so der Steiner darauf hin, nämlich was Eva. Man kann sie auch ansprechen als die große Erdenmutter, wenn man so will. Also das mütterliche Prinzip irgendwo, oder das urweibliche Prinzip irgendwo. Und da sagt Rudolf Steiner jetzt, in Eva ist eigentlich alles das drinnen, oder damit ist gemeint, alles das, was aus den vorangegangenen planetarischen Entwicklungen herübergekommen ist. Das sind sozusagen die Mutterkräfte, die herübergekommen sind. Also was aus der alten Saturnentwicklung gekommen ist, aus der alten Sonnenentwicklung gekommen ist, aus der alten Mondenentwicklung. Und jetzt kommt neu der Einschlag des Ichs dazu, das den Menschen dann geschenkt wird. Weil eigentlich ist es ja so, dass die Elohim ihr Ich hinopfern, hingeben, damit der Mensch diesen kleinen Funken bekommen kann. Also Jahwe ist der sozusagen diesen kleinen Funken jetzt hinopfert. Noch nicht am Anfang diese sieben Elohim, da sind sie noch nicht reif dazu. Erst am Ende des Sechstagewerkes, nachdem sie noch am siebten Tag geruht haben, dann kann eigentlich erst das Ich hingeopfert werden. Und sie haben dafür ein höheres Gemeinschaftsbewusstsein gewonnen. Dadurch können sie nach unten hin ihr Ich hinopfern, hingeben. Und das ist der schöpferische Funke, der dann im Menschen drinnen lebt. Und eben im Wort Jahwe drückt sich das aus. Einerseits die ganze Basis für die Entwicklung, die eben ruht auf den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen. Da ist das ganze Substanzielle einmal herübergekommen. Ohne dem wäre die Erdenentwicklung nicht möglich gewesen. Und dann kommt der Ich-Funke dazu. Das drückt sich also in dem Wort Jahwe eigentlich aus. Also die Summe alles dessen, was aus der Vergangenheit kommt und jetzt auf Erden, das Ich-Opfer der Elohim. Das steckt in gewisser Weise in dem Wort Jahwe drin. Das ist jetzt natürlich ein Vorgriff schon auf die zweite Schöpfungsgeschichte sozusagen. Aber nur damit man so sieht, die Entwicklung dieser Wesenheiten, dieser Schöpferwesenheiten, die da angesprochen sind, dieser Elohim, diesen Entwicklungsweg, den sie durchmachen. Und auch eben zu sehen, diese Verbindung mit den alten Entwicklungen, wie sie sich dann ausdrücken in dem Wort Eva. Eben. Und das wird es aber auf Erden immer brauchen, diese Verbindung. Wir als Menschen brauchen sie auch immer. Einerseits dieses, was schöpferisch aus dem Ich herauskommt, andererseits das, was als reife Frucht aus der Vergangenheit kommt. Wenn wir nur den schöpferischen Funken hätten, dann wird gar nichts passieren, weil er findet eigentlich keine Möglichkeit, sich zu betätigen. Weil so weit ist dieser Funke eben noch nicht, dass er stofflich Neues aus dem Nichts, völlig aus dem Nichts schaffen könnte. Er kann eigentlich nur umformen, das was aus der Vergangenheit kommt. Die Throne in der Vergangenheit, die waren so mächtig, dass sie quasi aus dem Nichts heraus zumindest die Wärmestofflichkeit erschaffen konnten, indem sie ihre Willenskräfte hingeopfert haben, und die liegen heute noch allem Stofflichen zugrunde, auch dem dichtesten Stofflichen. Da ist diese gewaltige Wärmekraft drinnen. Wenn man es heute mit der Atomtechnik ein bisschen kitzelt, dann kommt eine Spur davon heraus im Grunde von dem. Da sieht man dann oder ahnt ein bisschen was von dem, was an gewaltiger Willenskraft, Feuerkraft da drinnen steckt in der Materie. Aber das könnten wir niemals das mit unserem schöpferischen Funken so etwas Dichtes erzeugen. Ja, nicht einmal die Elohim konnten das. Sie waren auch angewiesen auf das, was aus der Vergangenheit herübergekommen ist, nur haben sie ihm eine neue Form gegeben. Und so gilt das eben auch für den Menschen. Also auch wir brauchen das, was wir aus den drei vergangenen planetarischen Entwicklungen bekommen haben als Erbe, und dazu den schöpferischen Funken. Aus dem gemeinsam heraus können wir was tun und können die Entwicklung weiter vorantreiben. Und das liegt eben auch ein bisschen in dem Namen Jahwe drinnen. Da steckt also noch konkreter nämlich jetzt das Bild des Menschen drinnen als in dem Wort Elohim. Es ist interessant, dass man eine sehr interessante Ausdeutung, die man bei den hebräischen Eingeweihten manchmal findet, wie sie das Wort Jahwe ausdeuten. Sie sehen es auch als ein Bild, und da ist das J ist der Kopf, das W in der Mitte ist der Rumpf, also da wo wir atmen, wo das Herz tätig ist, und die zwei He, die H, das sind die beiden Arme, und das ist der Mensch. Also eigentlich steckt hinter Jahwe das Bild des Menschen. Aber jetzt ganz konkret. Bei den Elohim ist es noch so sehr, sehr nebulos, das Ganze. Da schicken sie sich erst an, dieses sehr konkrete Bild zu schaffen. Und das kommt dann im Endeffekt raus. Und, ja, wenn man so will, ist die Gemeinschaft der Elohim, könnte man sagen, zum Bild des Menschen geworden oder umgekehrt. Indem sie das Bild des Menschen geschaffen haben, haben sie sich selbst nach diesem Bilde weiterentwickelt oder zu diesem Bilde hin weiterentwickelt. Nur natürlich auf einer viel, viel höheren Ebene und nicht auf einer so stofflichen Ebene, wie wir es sind. Aber indem sie den Menschen eben schaffen zu ihrem gemeinsamen Bild, entwickeln sie sich selber auch zu seinem gemeinsamen Bild. Also dieses Wort Jahwe oder diese Gottheit Jahwe und der Mensch, das ist noch viel näher beisammen und einander noch viel ähnlicher als Mensch und Elohim. Das ist noch viel weiter, da ist noch eine sehr große Kluft. Also erst am Ende des Sechstagewerkes stehen wir dort. Damit haben wir aber jetzt schon einen sehr großen Vorgriff gemacht auf das Endergebnis. Wir werden dann das nächste Mal, ich möchte es dann heute mit dem bewenden lassen, wir werden es dann beim nächsten Mal anschauen, was sich jetzt alles abspielt in diesem einen der beiden Schöpfungskomplexe, die entstanden sind, nämlich in unserer Erde, die zunächst mit diesem Wort Haaretz angedeutet ist und auf die sich jetzt die weitere Entwicklung konzentriert. Und der ganze Schöpfungsprozess konzentriert sich dann nämlich vor allem auf das, was jetzt mit der Erde passiert. Passiert schon im Himmel auch einiges, aber der wesentliche Kern, das Neue eigentlich, was passiert, spielt sich in dem Haaretz, also in der Erde ab. Und das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Vielleicht machen wir jetzt noch einmal zum Abschluss ein gemeinsames Rezitieren.